Weihnachten ist rum, Simon. Gestern heiliger Abend und heute heiliger Podcast-Tag. Ich schwör's dir, Weihnachtsstimmung ist vorbei. Von mir aus könnte man diesen Weihnachtsbaum jetzt nehmen, ihn auf den Balkon oder auf die Terrasse stellen und dann ab dafür. Jetzt ein paar Raketen noch knallen lassen und dann freue ich mich auf das neue Kickbase-Jahr. Ich schwör's dir, ich bin fertig mit Weihnachten. Nicht fertig sind wir beiden und ihr hört es. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag und ihr hört uns. Was denn hier los? Habt ihr Langeweile? Ja, haben wir. Aber es ist auch unser persönlicher Auftrag, euch auf die Rückrunde vorzubereiten, denn so viel Zeit haben wir nicht. Leute, und da nehmen wir uns die Zeit. Simon hat noch, was sehe ich da? Was ist das? Hast du noch einen Braten in der Hand oder was ist das? Ich habe meine Weihnachtsmütze auf hier. Wir gehen rein in eine Vorbereitungs-Rückrunden-Special-Episode, die sich gewaschen hat, Leute. Bis gleich.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Ho, 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 Simon. Wolltest jetzt mal ein Weihnachtsgedicht für uns vortragen, habe ich gehört?
Da hast du Fehlinformationen erhalten.
Hat mir da die Weihnachtselfe was Falsches zugesteckt?
Ja, offensichtlich. Okay. Ich habe den Braten.
Habe ich meinen Wunschzettel wahrscheinlich zu spät eingereicht.
Ja, konnte leider nicht mehr bedient werden. Ich habe den Braten nicht in der Hand, aber dafür im Bauch. Und ich sitze jetzt hier knapp 24 Stunden nach dem Bratenessen an Heiligabend und kann mich immer noch kaum bewegen. Also vielleicht wird die Folge etwas schwerfälliger als sonst.
Und ich habe den Braten gerochen, Junge. Denn ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir gehen heute durch die Top 25 und geben euch Erkenntnisse mit, die wir durch unsere, da ist mir fast der Braten auch im Halse stecken geblieben. Ja, als ich da so paar Namen gesehen habe, ich dachte mir, was machen die denn da? Genauso in den Top 10 und ähnlichem. Ja, das gehen wir in Ruhe durch. Wir geben euch mal mit, wer wird denn zur Rückrunde in die Top 25 rutschen, ja, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben. Wer fliegt dafür raus? Das wird nochmal eine kleine, sehr erkenntnisreiche Episode heute. Und neben dieser, ich sag mal, Top 25 Fokus-Episode hier, nehmen wir auch noch mal so ein bisschen die Teams in die Lupe, unter die Lupe. Ne? Also auf welche Teams setzen wir denn nach der Winterpause? Da gehen wir noch mal ein paar Teams durch und am Ende gibt es noch mal richtig geile Spielerduelle. Oh, ich schwör's dir, Simon, ich habe dir so geile Duelle aufgeschrieben. Ich kenne deine nicht, du kennst meine nicht und da wird es auch noch mal ganz interessante Diskussionen geben, hoffentlich. So,
ja, freue ich mich schon drauf.
Ja, Top 25. Ich habe schon gesagt, Digga, was geht da bei manchen Namen ab? Was haben die da verloren?
Ja, als ich mir die Top 25 jetzt nach der Winter- oder nach der Hinrunde angeschaut habe, da habe ich mir auch verwundert die Augen gerieben, was denn da so der ein oder andere zu suchen hat. Aber ja, das ist die Kickbase-Creme de la Creme, so wie sie aktuell vorzufinden ist. Und das sind natürlich auch immer die Spiele, auf die alle geiern und die alle haben wollen. Das heißt, es macht schon durchaus Sinn, da mal so ein bisschen in die Analyse zu gehen und zu gucken, okay, welcher könnte denn noch aus der Top 25 rausrutschen? Welchen Spieler sollten wir vielleicht links liegen lassen und nicht auf ihn gehen? Und welche Spieler können mit einer starken Rückrunde dann noch in die Top 25 reinstoßen. Und du hast dir deine Gedanken gemacht, ich habe mir meine Gedanken gemacht und die legen wir jetzt mal übereinander und schauen mal, was dabei rauskommt.
So, wo fangen wir an?
Also ich würde einfach mal mit ein paar Honorable Mentions starten, denn ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich mir die Top 25 angeschaut habe und auch speziell im etwas höheren Segment, fand ich, waren da schon einige Überraschungen vorzufinden, allen voran auf Platz 5 Aleix García von Bayer Leverkusen. Der ist einfach der fünftbeste Kickbase-Punkter aktuell. Ja. Finde ich schon krass.
Das ist wirklich, wirklich krass, ne? Ey, und vor allen Dingen, es kommt ja wirklich, die Bayern da vorne, die machen alles unter sich aus, ne? Lass uns die mal außen vor klammern, ne? So was weiß ich, so ein Kane mit 3-3, so ein Ulis knapp dahinter auch 3-3, dann ein bisschen Abstand mit Kimmich und Diaz. Alter, und dann mit über 2000, fast 2200 Punkten so ein Aleix García, ne? Im Mittelfeld. Den hätte ja eigentlich so jetzt zum Ende der Rückrunde letzte Saison ja eigentlich keiner so richtig auf dem Zettel gehabt, dass der überhaupt in die Top 10 kommt, weil man ja auch gar nicht so sicher war, wird der so viele Einsatzzeiten bekommen. Aber da Alter, das ist so eine feste Größe da in dem Mittelfeld. Denker und Lenker, und man sieht es ja auch an den Punkten. Der Maschine, was die Rohpunkte Ausbeute angeht. Digga, wo geht der noch hin?
Ja, Leverkusen war im Sommer ja auch schwer greifbar. Mit diesen ganzen namhaften Abgängen hat man gedacht, okay, vielleicht wird das so eine kleine Übergangssaison und Leverkusen muss sich selber erstmal finden. Dann hast du mit Ten Hag die komplette Vorbereitung gespielt, bist mit dem auch in die Saison gestartet und hast dann festgestellt nach zwei Spieltagen, oh, das funktioniert aber überhaupt nicht, wir kommen gar nicht in unser Spiel rein. Machst dann nach dem zweiten Spieltag den Trainerwechsel und dann läuft alles wie aus einem Guss und du gewinnst nahezu jedes Spiel und Garcia wird zum Denker und Lenker da im zentralen Mittelfeld, der auch bei Niederlagen am 13. Spieltag Niederlage 2:0 in Augsburg verloren, 215 Punkte bei einer Niederlage ohne Scorer.
Ja.
Was geht da ab? Das ist ja Kimmich-Niveau, gefühlt schon. Gut, Bayern verliert nie, aber ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Also Garcia ist wirklich sehr, sehr überraschend so weit vorne. Den hatte keiner auf dem Zettel, da lege ich mich fest. Und den kriegt man aktuell für 27 Millionen Marktwert in Kickbase. Ja. Top 5 Punkter für 27 Millionen. Wenn du dir die Top 4 da drüber anschaust, die sind alle mindestens doppelt so viel wert wie ein Garcia. Also ich glaube, das ist so einer, wenn man richtig, richtig krasse Punkte haben möchte, dann muss man auf Garcia auch in der Rückrunde gehen.
Gar keine Diskussion. 0,0 Diskussion. Noch ein Leverkusener in den Top 10, ne? Oder eher Top 15. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Mir geht es einfach darum, dieser Punkteschnitt, ja, der sagt ja auch immer eine ganze Menge aus. Jetzt stell dir nur mal vor, ne, wenn wir mal bei den Leverkusenern bleiben, die hätten nochmal das eine oder andere Spiel gewonnen und da gäbe es vielleicht nochmal zusätzliche, nicht Rohpunkte, sondern noch so Teambonus und was weiß ich was, ne? Wo der dann jetzt wahrscheinlich, könnte der so knapp an so einen Luis Diaz auf Platz 4, könnte der schon rankratzen. Ne? Sind ja auch in Anführungsstrichen nur 300 Punkte Rückstand auf den Diaz. Und pass mal auf jetzt in der Rückrunde, ja, wenn die Rotationsmaschine bei den Bayern angeschmissen wird, wenn es wirklich ernst wird mit der Champions League und Co. und der ein oder andere da oben nochmal weitere Ausfallzeiten, ja, also Bankdrückerzeiten berücksichtigt bekommt. Was meinst du, was dann abgeht noch? Ja, also da könnte 100 pro so ein Top 5, Top 4 Platz für so ein Garcia drin sein.
Ja, wenn er verletzungsfrei bleibt und je nachdem, wie weit Leverkusen im internationalen Geschäft kommt, was das Thema Rotationen dann natürlich auch betrifft, hat er da durchaus eine Chance.
Kann ich so bei den Bayern logischerweise. Ne?
So ein Luis Diaz vielleicht sogar von Platz 4 zu verdrängen. Ich meine, Luis Diaz steht auf Platz 4 mit 13 Scorern aktuell und hat nur 300 Punkte mehr und Garcia hat 4 Scorer. Also das ist dann schon auch ein sehr, sehr großer Unterschied und da sieht man mal, was auch Rohpunktemaschinen alles wettmachen können. Ne? Die können dann wirklich einige Scorer einfach durch ihre Rohpunkte, durch ihr Passspiel dann auch aufholen und das ist schon bemerkenswert.
Lass mal weitergehen. Ich hatte ja noch unseren Grimaldo, den hättest du, genauso wie ich, der ihn ja zufälligerweise noch gepickt hat in der Content Creator Liga, eigentlich auch gar nicht so weit oben auf dem Zettel. Ne? Das ist ja wirklich schon bei seinem Schnitt, ne? Der hat einen 100-fucking-82er Schnitt, ja. Muss man überlegen, das ist ja schon fast Bayern-like da oben, ne? Mit Diaz bei 194 geht's los, dann Kimmich mit 200, der erste über den 200 und dann natürlich die beiden da oben, Ulis und Kane, die machen das ja unter sich aus mit über 230 jeweils. Das ist schon, also es gibt keinen weiteren in diesen Top 10, Top 15, der so einen Schnitt hat wie so ein Grimaldo, ne? Und jetzt schon wieder ausgefallen gestern und davor auch wieder. Ich könnte mich in den Popo beißen, Alter, dass der so verletzungsanfällig geworden ist jetzt in den letzten Wochen.
Ja, wo sollte der denn noch hin, Alter? Unverzichtbaren Spieler bei Bayer Leverkusen, auch unter dem neuen Trainer geworden. Und muss viele Spiele machen. Viele Minuten gehen und ja, das wirkt sich dann halt auch negativ auf die Muskeln und die Knochen aus. Und ja, ich bin jetzt gerade mal, während ich gesprochen habe, auch im Feed durchgegangen und der performt auf Grimaldo Meistersaisonniveau. In der Meistersaison von Bayer Leverkusen hat er 185 im Schnitt gemacht. Der ist aktuell 182. Also das ist wirklich der Grimaldo aus der Meistersaison. Und guck mal, wie wir da grelle waren. Also da sind wir ja wirklich alle aus unseren Stühlen und die Kinnlade ist uns nahezu jede Woche runtergeklappt und ja, der ist da jetzt aktuell genau auf demselben Weg wie in dieser Meistersaison und das ist schon aller Ehren wert bei diesem Umbruch, den Bayer Leverkusen da im Sommer erlebt hat. Aber du hast eben halt auch die Verletzungsanfälligkeit angesprochen, hat jetzt 3 Spiele in Folge verpasst. Das ist mehr als bitter. Ich bin auch Grimaldo-Besitzer in der Community-Liga. Also ich weiß, wovon du sprichst. Das ist natürlich super ärgerlich. Die Punkte, die braucht man einfach. Die sind fest eingeplant. Und ja, Grimaldo, ja, der wird ganz klar Top-10-Spieler bleiben, auch in der Rückrunde.
Also verkaufe ich ihn nicht jetzt im Reset?
Ach, niemals. Also Grimaldo, den muss man mitnehmen, das ist doch ganz klar. Also Grimaldo steht außer Frage. Also die Top-Bayern-Spieler und dann eigentlich schon Grimaldo. Das ist so meine Rangfolge.
Sehr gut. Okay. Was ist uns noch aufgefallen? Möchtest du oder soll ich?
Ja, mir ist was aufgefallen, was mir gar nicht gefällt.
Erzähl mal.
Baumgartner auf Platz 10. Also so viel Glück kann man ja gar nicht haben.
Das ist Management-Expertise.
Diamantenauge,
genau.
Boah, ein Top 10 Kickbase-Punkte als Hidden Gem. Was bedeutet, der war zum Zeitpunkt unseres Drafts im Sommer unter 2 Millionen wert. Und ist jetzt der 10. beste Kickbase-Punkter nach der Hinrunde.
Ja, vielleicht holst du noch mal ganz kurz aus, was das bedeutet mit der Expertise und dem Manager-Dasein und Melo und Pick und Hidden Jam. Ich schweige und genieße.
Okay, ich mach's kurz. Du hattest Losglück. Und
an Position 13 zugelost hatte ich Losglück. Ja, genau, jetzt hier weiter.
Genau, zu dem Zeitpunkt, als du ihn als Hidden Jam gepickt hast, hast du nämlich damit gerechnet, dass Romano Schmid bei Werder Bremen noch verkauft wird und er dann im Gegenzug als Zehner nach Bremen wechselt.
Zum Glück
also
nicht.
Es war mehr ein Verzweiflungspick als wirkliches Diamantenauge. Nein, Glückwunsch. Also man muss ja auch erstmal den Mut beweisen, einen Spieler zu nehmen, von dem man überhaupt kein Gefühl hat, ob der eine Rolle spielt oder nicht. Klar, irgendwo, ne, Hidden Gem Picks sind ja auch genau solche Picks, dass man da mal so ein bisschen ins Risiko in den Gamble reingeht. Aber bei dir ist es halt voll aufgegangen. Und wenn du dir die Zahlen im Vergleich zur Vorsaison anguckst, dann ist das ein komplett neuer Spieler.
Insane.
Der steht jetzt bei 127 Punkten im Schnitt. In der Vorsaison hatte er einen Schnitt von 46.
Wahnsinn. Ehrlich. Der hat 12 Spiele durchgespielt, ne, hat da einen 113er Schnitt hingelegt, ne, und immer dann, wenn er so ein beziehungsweise ausgewechselt worden ist, waren jetzt glaube ich 3 von den 15 Spielen, die er nicht durchgespielt hat, Alter, da hat er Vollgas gegeben, ne, da wollte er sich anscheinend dann noch beweisen, hat da einen 180er Schnitt hingelegt, ne, muss man überlegen, ne, alle Spiele, die er nicht mehr als 80 Minuten gespielt hat, ein 180er Schnitt. Und auch konsistent durch, ne, klar, hast da ab und zu mal so ein Ausreißer dabei, wer hat denn nicht, ne? Aber dann geht da voll der Mob immer dann über 200 oder um die 200, teilweise sogar ein 300er, jetzt am 13. Spieltag das Spiel da gegen Frankfurt, ne? Bei dem 6:0 322er Bombe hingelegt. Jetzt das letzte Spiel gegen Leverkusen, auch wieder ein Grünbalken 113, obwohl sie verloren haben. Das musst du dir mal überlegen, was ist mit dem passiert?
Was glaubst du denn, hält er seine Top-10-Platzierung?
Definitiv. Wahrscheinlich wird er sie sogar noch weiter ausbauen nach oben hin. Wer soll denn da, weiß ich nicht, so ein Leimer vor ihm, Tapsoba, naja, okay, das sind jetzt alles Devs. Die haben leicht besseren Schnitt, ja, aber partizipieren da natürlich auch von vielen Mannschaftspunkten. Ich believe da in Leipzig sowieso und in Baumgartner erst recht, der auch erst ein bisschen reinkommen musste, die ersten Spiele. Und jetzt in dem Tempo konstant in der Rückrunde weiter, sehe ich dem bei einem 140er-Schnitt vielleicht sogar noch. Und da sehe ich ihn ganz klar zumindest mal 1-2 Plätze weiter nach oben krabbeln, so Richtung 8-7 vielleicht maximal.
Würde ich sogar mitgehen. Also ich traue Leipzig in der Rückrunde auch nochmal einen Sprung zu. Ich glaube, die haben sich jetzt auch gefunden unter Ole Werner, also so richtig auch eingespielt. Ich glaube, da gibt es auch ganz klare Hierarchien, Positionsprofile, die bedient werden. Und hat aktuell knapp 100 Punkte Vorsprung, auch auf den 11. Also ich denke mal, die Top-10-Platzierung, die wird er definitiv halten. Und ich halte es eigentlich auch für realistisch, dass er sogar noch ein bisschen klettern kann und so um Platz 8 dann eintrudeln wird am Ende. Ja. Und ey, du bekommst einen Top-10-Spieler auch hier für unter 25 Millionen Marktwert. Das ist einfach zu krass. Das sind wirklich hier Garcia und Baumgartner, das sind Cheapies, Top-10-Punkte in Kickbase für unter 30 Millionen Marktwert. Ey, da muss man voll drauf gehen.
Genau. Und der nächste unter ihm, der im Mittelfeld angesetzt ist, ist Doan, ja, mit 38 Millionen. Ne? Und eins, was hat der für einen Schnitt auch? 120, ne? Also, das ist im Mittelfeld ist das einer der für mich gesetztesten Mittelklasse- bis hochklassigen Spieler in der Rückrunde. Da gibt es gar keine Diskussion. Du hast sonst nur Devs da oben drin. Außer dann jetzt ne, mit Garcia unter den Top 5 und dann die Bayern da oben. Ja, die machen das Ding da mit sich selber da aus. Aber also gar keine Diskussion.
Ja, also er hat einen Marktwert auf Mittelklasse-Niveau und punktet auf Top-Niveau.
Ja. Sehr schön.
Okay, jetzt kommen wir mal dazu, wer denn vielleicht ein Stück weit überperformt hat und dann zu Unrecht vielleicht noch in der Top 25 zu finden ist und rausrutschen könnte. Also ich habe da wirklich mir intensiv Gedanken gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich schon so 4-5 Spieler als Wackelkandidaten zählen würde. Und ich muss aber auch ehrlicherweise zugeben, die sind wirklich im unteren Fünftel zu finden. Ja, also ich glaube, die jetzt in den Top 20 sind, die werden da am Ende der Saison auch bleiben, weil die dann schon so einen Punktevorsprung haben, dass ich glaube, dass das kaum jemand aufholen wird. Mir zumindest mal die Fantasie fehlt, wer das dann noch schaffen sollte. Und es gibt aber welche, die halt ne, an der Schwelle außerhalb der Top 25 sind, die mit einer starken Rückrunde da durchaus auch reinstoßen können.
Angefangen, ich muss auch sagen, Simon, ganz kurz, es ist halt einfach auch super eng da. Ne? Das sind auch teilweise nur 5 Punkte Unterschied, 6 Punkte Unterschied, ne? Und Differenz im Moment an den Platzierungen, in den Gesamtpunkten. Das muss man sich auch mal, muss man sich dann auch erstmal reinziehen, ne? Wenn du dir mal ganz unten die Grenze da anguckst bei Koch, ne? Und dann geht's ja weiter mit der Canus und so weiter, ne? Das sind 9 Punkte Unterschied zwischen Platz 25 und Platz 26, ne? Und dann kommt übrigens auch schon Schlotterbeck, ne? Auf Platz 27, über den sprechen wir gleich auch noch. Also, das ist ja im Übrigen, da passiert ja noch eine Menge in der Richtung.
Und wenn du dir das mal anschaust, zwischen Platz 16, Waldemar Anton, und Platz 25, Robin Koch, liegen nur 79 Punkte.
Genau.
Also da kann schon viel Bewegung noch drin sein. Ich glaube, der erste Wackelkandidat, den ich auserkoren habe, wäre Alexander Nübel auf Platz 17 mit 1695 Punkten. In der Regel sind eigentlich immer so mindestens 2 Keeper auch in den Top 25 zu finden. Aktuell sind das Nübel und Gulaschi. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass Nübel noch rausrutschen könnte und dass wir dieses Jahr oder in dieser Saison tatsächlich nur einen Keeper in der Top 25 erleben werden.
Ja. Punkt. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Pass auf, ich zähle gerade. 5, 6, 7. Sind nur 7 Mittelfeldspieler, mal Bayern jetzt außen vor, nur 7 Mittelfeldspieler in den Top 25. Der Rest ist alles Def, ne? Oder 2 Torleute noch. Also, ja, haben wir ja gerade gesagt, Gulaschi und Nübel. Das war's, Alter. Was ist mit den Devs los? Die rasieren ja alles. Ist das eine Erkenntnis für die Rückrunde?
Boah, ich glaube, wenn so eindeutig, kann man das dann schon auch irgendwie feststellen und sagen, ja, die Defensivleute, die punkten in dieser Saison am besten in Kickbase. Klar, du hast halt diese krassen Ausreißer nach oben, die geben dir dann wirklich die Angreifer und Mittelfeldspieler, weil sie halt über die Scorer kommen. Aber ich glaube, die Verteidiger, die haben ein richtig gutes, so ein Punktepotenzial, ein Punkte-Floor, den sie dir halt immer garantieren. Ja. Und wenn dann Performances kommen mit irgendwie einem Tor, mal überraschend, oder einer Vorlage, dann noch die ganzen Boni oben drauf mit zu null Siegbonus und so, da können dann Verteidiger so richtig Meter machen in ihren Punkten. Und ja, das sehen wir. Aber ich glaube, dass alle Verteidiger, die jetzt aktuell in den Top 25 zu finden sind, so ein Grundniveau an Punkten einem einfach zusichern. Und das sollte man definitiv auch für die Kaderplanung ja, beachten.
Hundertprozentig. Die meisten haben einen Schnitt von 120. Die, also ich glaube, 75% der Mittelfeldspieler in den Top 25, Defensivspieler in der Top 25 haben alle 119, 120, maximal 125. Ja, das ist die Bayern noch, die da ein bisschen ausreißen. Das ist so ein Tar, ne, der da richtig rausragt, was den Punkteschnitt zumindest angeht, ne, bei 152 da liegt. Da geht da safe, Alter. 120 Punkte für um die 20 bis 25 Millionen, die kannst du safe mitnehmen. Ne? Wenn du da auf die Def setzt und eine stabile Defensivkette da berücksichtigst, musst du dich nur noch in Ruhe darum kümmern, dass dann natürlich die richtigen Sleeper, Hidden Gems oder richtige Punktegranaten dann vorne in der Offensive dir dann die Spieltagssiege holen. Ne?
Ja. Welcher Spieler ist denn dein erster Kandidat gewesen, wo du glaubst, der könnte rausrutschen?
Ja, ich habe jetzt nicht so auf die Torleute geguckt. Ich bin auch tatsächlich so im unteren Fünftel angesiedelt. Sehe im Moment tatsächlich in Köln Kaminski als ersten Mittelfeldspieler, übrigens auch Mittelfeldspieler, der, ich glaube, auf 24, ne? Vor Koch noch, genau. Also Koch sowieso, der ist für mich auch komplett out of order da oben, finde ich. Es hat auch mit Kaminski übrigens den schlechtesten Schnitt aller Top 25 Spieler da oben. Also die beiden werden auf jeden Fall rausrotieren. Und weiter oben, ganz ehrlich, da können wir mal ein bisschen diskutieren. Ich habe auch ein Auge auf die Stuttgarter. Ich sehe auch so einen Angelo Stiller nicht, genauso wie einen Maximilian Mittelstädt nicht in den Top 25. Zumal wir ja auch gleich nochmal darüber sprechen, was jetzt noch aus längeren Verletzungspausen entweder jetzt zurückkommt oder schon bereits zurückgekommen ist und schön gerade an den Top 25 kratzt. Wir haben gerade Schlotterbeck erwähnt, wir haben noch gar keinen El Canus da oben gesehen, der ist ja auch, glaube ich, auf 28. Ja, nee, auf 26 sogar, El Canus, Schlotterbeck auf 27. Und dann geht's ja auch schon so mit so Granaten weiter, wie Ginter, ne? Dann die Torleute wieder, Baumann, Grabara und so weiter. Da fehlt nicht viel.
Ja, würde ich mich uneingeschränkt anschließen. Also ich glaube auch, dass so ein Mittelstädt, Kaminski und Koch, die jetzt die letzten drei aus der Top 25 sind, dass die allesamt rausrutschen werden, weil ich einfach sehe, dass von hinten der deutlich mehr Qualität noch ja, reinstoßen kann. Stiller kommt für mich so ein bisschen darauf an, wie weit Stuttgart im internationalen Geschäft auch kommt, wie sehr er vielleicht dann auch mal von Rotationen betroffen sein wird. So, ich meine, Andres Cema, der spielt eine sehr große Rolle unter Hoeneß. Karasor wird auch immer seine Minuten bekommen. Jetzt haben wir Nicolas Nartey, der auch viele Minuten gesehen hat zuletzt. Ich glaube, dreimal in Folge jetzt in der Bundesliga auch in der Startelf gewesen. Also da gibt es schon viele Spieler im Zentrum beim VfB, die da auf ihre Minuten kommen. Und das könnte so ein bisschen Minuten von Stiller auch wegnehmen, je nach Run da in der Europa League. Und das würde dann dazu führen, dass Stiller aufgrund mangelnder Spielzeit und dann vielleicht zu wenig Punkten dann auch aus der Top 25 rausrutscht. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Und dann, ja, sind wir jetzt eigentlich auch schon an dem Punkt, wo wir sagen, okay, welche Spieler können denn reinstoßen? Und da fallen einem natürlich zuallererst eben Schlotterbeck ein und El Canus. Da würde ich mich auch festlegen, die beiden sehe ich am Ende der Saison definitiv in der Top 25. Ja, die sind ja jetzt schon kurz davor und die werden auf jeden Fall die Spieler, die wir jetzt gerade genannt haben, verdrängen. Also da dafür sind die qualitativ so gut und kommen dann auch über die Scorer, gerade El Canus, aber Schlotterbeck auch über die Rohpunkte, über den zu null Bonus. Dortmund ja auch defensiv wirklich sehr sattelfest in dieser Saison. Also die werden Punkte im Meter machen und Schlotterbeck ist für mich auch wirklich ein ganz heißer Kandidat, um den ich mein Team in der Winterpause auch drumherum bauen möchte.
Bei einem 145er Schnitt von Schlotterbeck siehst du ihn eher in den Top 25, Top 20, Top 15, vielleicht sogar Richtung Top 10 marschieren?
Also Top 10 ist aktuell ja Baumgartner mit 1900. Schlotterbeck
1596, Schlotti.
Ja, sind 300 Punkte okay, dann, ja, ich gehe so weit und sage, Schlotterbeck aktuell außerhalb der Top 25, am Ende der Saison Top 10.
Sehe ich hundertprozentig genauso. Gibt's gar keine Diskussion, Alter. Der macht ja wirklich, seitdem der da jetzt wieder zu Gange ist, ja kontinuierlich grüne Balken, außer jetzt mal Spieltag 12 und 14, glaube ich, ne? Da hat er mal irgendwie 60 Punkte jeweils immer gemacht. Ansonsten immer so 120, 160, 200, jetzt auch wieder, ja, gegen Gladbach 214er Bombe hingelegt. Also, das sehe ich 0,0 Schwierigkeiten, mich da so weit aus dem Fenster zu lehnen, um zu sagen, der wird Top 10 finishen. Ganz klar. Ich habe noch einen, der sehr, sehr weit unten im Moment ist und den sehe ich eher in den Top 20 statt Top 25. Wir gehen mal nach Frankfurt. Can Uzun. Was jetzt von dem?
Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Halte ich auch für sehr wahrscheinlich, dass der in die Top 25 reinstoßen wird. War ja verletzungsbedingt einige Spieltage raus. Das heißt, das hat ihn einige Punkte gekostet. Aber wenn man sich anschaut, was der für einen Saisonstart hingelegt hat, und wenn man sich dann vorstellt, der hat jetzt Winterpause, kann zu seiner Fitness finden und dann in der Rückrunde voll angreifen, dann wird Frankfurt ja auch aus der Champions League raus sein. Das heißt, weniger Belastung durch den internationalen Wettbewerb. Und dann kann so ein Can Uzun auf jeden Fall zaubern und Punkte machen, was am Ende dann auch dazu führt, dass er ja ziemlich sicher in den Top 25 zu finden sein wird. Also du merkst, wir haben Elkanus, Schlotterbeck und Can Uzun, schon drei Kandidaten, die wir sehr sicher in den Top 25 sehen. Und dann fallen halt eben die Spieler Mittelstädt, Kaminski und Koch raus. Mhm. Bei Burcha von Hoffenheim, ja, den habe ich noch in den Top 25 gelassen, weil ich da schon viel gesehen habe, was auch Punkte verspricht. Aber hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Teamform ab oder mit der Team-Performance. Wenn Hoffenheim weiter da, ne, Top 5, Top 6, Top 7 Team in der Bundesliga bleibt, dann wird auch Burcha meiner Meinung nach in den Top 25 bleiben. Wenn Hoffenheim aber vielleicht eine kleine Delle hat, dann wirkt sich das natürlich auch negativ auf die Punkte von Burcha aus und dann können so Spieler wie die, die wir gerade genannt haben, dann auch punktetechnisch ihn überholen. Hm.
Sehr schön.
Zwei spannende Namen habe ich noch, ja.
Genau.
Und ja, ich falle einfach mit der Tür ins Haus und sage, wir müssen über den spannendsten Namen in der Rückrunde sprechen, das ist Jamal Musiala. Mhm. Aktuell ja bei 0 Punkten, weil noch keine Minute gesehen in dieser Saison. Mhm. Und Koch auf Platz 25 hat 1620 Punkte. Mhm. Ist ein fitter Jamal Musiala im Bayern-Trikot mit sehr viel Spielzeit in der Rückrunde in der Lage, 1600 bis 2000 Punkte auf andere Spieler gut zu machen in einer Halbserie? Was meinst du?
Boah, Alter, das wird schwierig. Also wo werden die jetzt alle finishen? Bei 1620 im Moment so ein Koch und einem 108er Schnitt und dann noch 17 Spielen, die, wie viel sind es denn noch? 15 Spieltage haben sie jetzt schon, ne? 17 dann noch? Oder wie viel? Nee. 19 Spieltage noch, ne?
Ja.
Dann müssten es jetzt, was weiß ich, sagen wir mal, ein 100er Schnitt noch 1900 Punkte dann irgendwie möglich sein, ne? Wenn du richtig gut performen willst. Also geben wir ihm mal die 1900, die er dann machen wird. Das.
Dann bist du bei 3500 als Robin Koch.
Als Robin Koch bei, sagen wir mal, 3000, so ein Robin Koch, ja? Der kommt dann bei 3000 raus. Oder sagen wir mal 3200. Wird ein Jamal Musiala in der Rückrunde 3200 Punkte machen? Hast du dir schon selber beantwortet, oder?
3000 geteilt durch 19. Ja, müsste er 160 im Schnitt machen. Hm. Dann käme er auf 3 und er müsste die 19 Spiele auch alle machen.
Genau.
Ja, also klar, Jamal Musiala 160 im Schnitt, da habe ich eigentlich keine Bedenken, dass er das schaffen wird.
Grimaldo, aber er muss natürlich 180er auch. Schnitt, Raum 146, Garcia 146 und dann kommen die Bayern mit 194, 200, 236, 237. Also ja, 150, 160 im Schnitt ist möglich. Da muss er aber wirklich alle 19 Spiele durchspielen.
Ja. Ja, könnte schwer werden. Boah, ich will mir aber eine kleine Hintertür offen halten und sage, wenn alles glatt läuft, kann Jamal Musiala Top 25, vielleicht auf Platz 20 finishen am Ende der Saison. Mhm. Wenn er halt so diese 180 im Schnitt macht oder so, wenn er halt wirklich alles aus einem Guss läuft und der alte Jamal Musiala von vor der Verletzung ist und mit Harry Kane und Diaz und Co. und Ulis da einfach nur zaubert und die jede Woche die ihre Gegner 6-0 abfertigen. Ja.
Weiß ich nicht.
Aber dann erübrigt sich auch automatisch meine zweite Frage, weil wir das Ganze jetzt einfach mal durchgerechnet haben. Hm. Ich glaube, da stellt sich die Frage nicht nach Alphonso Davies, dass der da noch einstoßen kann.
Ach, Top 40, wenn überhaupt.
Ja, vor allem bei Davies bin ich auch ein bisschen unsicher, ob der wirklich so dieser unumstrittene Stammspieler sein wird in der Rückrunde. Ich glaube, der wird viel rotieren auch. Da wird ein Stanisic spielen, da wird ein Leimer spielen. Genau. Da wird ein Bischof auch mal reingeworfen, so wie zuletzt auch in englischen Wochen.
Digga, der wird da nicht alles spielen. Bayern ist nichts, auch im Mittelfeld nicht unumstritten. Guck dir das an, wie die ja im Moment da rotieren, ne? Oder rotiert haben auch, ne? Also, da sehe ich gar keinen mehr. Nicht einen einzigen mehr gesetzt.
Ja.
Erst recht nicht in der Rückrunde. Gut, okay, dann sind wir doch mit der Top 25 und unseren kleinen süßen Weihnachtserkenntnissen da mal durch. Gibt es vielleicht so einen Spieler, wo du sagen würdest, außerhalb jetzt der Top 5, ne? Gibt es da so einen, wo du sagen würdest, auf den gehe ich voll? Irgendwie hast du gerade auch schon gesagt, Schlotti, ne?
Ja. Also Schlotterbeck ist wirklich für mich so ein absoluter Go-To-Guy. Jetzt in der Winterpause, wenn die Ligen alle auf den Reset-Button klicken, ist dann so Schlotterbeck mein Spieler, den ich unbedingt haben möchte, um den ich mein Team aufbauen möchte. Ja. Dann natürlich irgendwo am liebsten noch ein Bayern-Starter, ist klar. Ne? Der mit Bayern-Stammspielern erhöht man seine Chance auf den Titel in Kickbase signifikant. Mhm. Das möchte ich auf jeden Fall irgendwie mitnehmen. Ja, und dann muss ich halt irgendwie gucken, wenn ich dann wirklich einen Schlotterbeck kriege und einen Bayern-Starter, dann wird auch nicht mehr allzu viel Budget übrig sein, dass ich dann irgendwie was Gescheites drumherum baue. Aber ich finde auch ein Gassier und ein Baumgartner, ne, die wir eben intensiv besprochen haben, das sind auch, finde ich, Spieler, die ich ganz oben auf dem Zettel habe.
Hundertprozentig. Das sind bei mir auch die beiden Namen. Baumgartner, Gassier, außerhalb der Top 5, wo ich sage, geil, Vollgas drauf.
Ja.
Sehr schön. So, gehen wir von den Spielern weg hin zu den Teams. Lass uns noch mal ein paar Teams mal unter die Lupe nehmen. Welche Teams haben denn die besten Matchups nach der Winterpause? Das können wir uns mal eben angucken. Und dann fliegen wir mal durch, wo vielleicht so der ein oder andere Name interessant wäre, ne, innerhalb der Teams, wenn man sich da jetzt gegebenenfalls für so ein Reset dann direkt schon ganz günstig reinholen könnte.
Ja, also ich habe festgestellt, als ich mal durch alle Teams durchgegangen bin und mir angeschaut habe, was die denn so für ein Programm nach der Winterpause haben, habe ich festgestellt, es sind wirklich sehr viele Teams, die irgendwie gute Matchups haben, wo ich sage, das sind Teams, auf die kann man gehen beim Teambau jetzt in der Winterpause. Und das erste Team ist ein Top-Team, was ich mir notiert habe, und das ist Borussia Dortmund. Die spielen nämlich nach der Winterpause in Frankfurt. Klar, jetzt nicht so leicht. Aber dann am 17. Spieltag Werder Bremen, am 18. St. Pauli, am 19. Union Berlin, am 20. Heidenheim. Also wirklich, das sind mit Ausnahme des Frankfurt-Spiels 4 Spiele in Folge, wo Borussia Dortmund extrem gut punkten kann und auch wird. Da habe ich keinen Zweifel dran. Das heißt, ich werde schon versuchen, jetzt in meinen Reset-Ligen mir so 2 Dortmund-Starter pro Team schon reinzuholen, weil ich diese Punkte nach der Winterpause direkt mitnehmen möchte. Marktwertsteigerungen, dann gucke ich mal, was vielleicht noch auf dem Markt gespürt wird. In der Community-Liga haben wir jetzt auch zur Winterpause die Regel eingeführt, ne, wenn du einen 1000er Spieltag hast, dass du dann einen deiner Top-3-Punkte verkaufen musst. Das wird zu einigen Transferbewegungen führen. Und ich glaube, wenn du jetzt dir Dortmunder reinholst, die dann gut performen nach der Winterpause, kannst du dir dann vielleicht den einen oder anderen großen Namen dann auch finanzieren damit.
Das nächste Team. Oder lass mal die 2 nächsten Teams.
Augsburg und Wolfsburg.
Genau.
Wolfsburg, ja, hat einfach ein gutes Programm. Habe auch festgestellt, es gibt keinen Top 25-Punkter vom VfL Wolfsburg. Vielleicht geht da auch noch was mit einer starken Rückrunde, wer weiß das schon. Aber Wolfsburg direkt nach der Winterpause, da muss man dann vielleicht die Wolfsburger nochmal auf der Bank parken, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Und da geht's gegen den FC Bayern.
Genau, aber danach Vollgas, Alter.
Genau, Spieltag 17 St. Pauli, Spieltag 18 Heidenheim, Spieltag 19 Mainz und Spieltag 20 Köln. Also auch da nach dem Bayern-Spiel 4 Top-Matchups für Wolfsburger, die ja jetzt unter dem neuen Trainer auch durchaus gut in Form sind und auch einige Punkte versprechen, gerade auch in der Offensive viele Tore schießen. Also ich glaube, da kann schon was gehen. Marktwerttechnisch sind die auch alle auf einem sehr niedrigen Niveau aufgrund der bisherigen schwachen Saison. Hm. Und ich glaube, so Wolfsburger sind auch gute Punktegaranten, gerade zum Start in die Rückrunde. Okay. Gleiches auch bei Augsburg, die ja jetzt auch dann mit neuen Trainer an den Start gehen werden. Die haben auch ganz gute Matchups, wie ja, ich mal. Finde.
Gladbach, Union, Freiburg und dann kommt einmal kurz Bayern, ne? Und dann geht's auch wieder weiter. St. Pauli, Mainz. Also, geil.
Genau, also da am 19. Spieltag halt einmal dieses Bayern-Spiel, aber davor und dahinter wirklich jeweils drei Matchups in Folge mit einem ganz guten Punktepotenzial auch für Augsburger. Dann auch mit einem neuen Trainer. Trainereffekt haben wir schon ganz oft gesehen. Da werde ich auch irgendwie gucken. Zwei günstige Augsburger zum Start in die Rückrunde. Warum denn eigentlich nicht?
Sexy.
Nächstes Team ist Freiburg. Finde ich auch recht spannend. Da haben wir nämlich als Matchups den HSV nach der Winterpause. Also explizit dann für dieses HSV-Spiel würde ich irgendwie gucken. Ja, warum denn nicht auch Freiburger mir einpacken, dann erstmal nur für dieses eine Spiel. Denn danach am 17. Spieltag kommt Leipzig. Das ist schwer. Aber dann hast du auch Augsburg und Köln. Also jetzt, wenn wir sagen, okay, ich brauche nur noch irgendwie eine unbesetzte Position in meinem Team, ich brauche noch einen günstigen Filler, packe ich mir einen Freiburger ein, nehme die Punkte gegen Hamburg mit und verkaufe danach oder guck, ob ich den dann vielleicht noch zwei, drei weitere Spieltage halte. Das kann man ja dann situativ entscheiden. Aber explizit so für dieses HSV-Spiel, finde ich, sind Freiburger jetzt in der Winterpause ganz, ganz gut. Mhm. Hoffenheim ist auch ein Team, was ein gutes Programm jetzt unmittelbar nach der Winterpause hat, denn am 16. Spieltag in Bremen und am 17. Spieltag zu Hause gegen Gladbach. Das sind auch zwei Duelle, wo Hoffenheim schon auch qualitativ überlegen sein wird. Bremen und Gladbach jetzt auch wieder eine leichtere Formdelle. Und wenn Hoffenheim an die normalen Leistungen der letzten Wochen anknüpfen kann, dann sollten sie da schon auch Kickbase-Punkte einheimsen können. Also auch da Hoffenheim, mal schauen, was da so geht. So ein Bernardo, Haidari, Zufall, würde ich mir jetzt in der Winterpause auch mal mein Team einpacken. Hm.
So, dann kommt für mich das Team der Stunde. Was ist mit Leipzig, Alter? Also jetzt auch schon wieder, aber klar und deutlich, meiner Meinung nach, auch verloren. Ne? Muss ich mir da jetzt Sorgen machen mit meinem Baumgartner und so weiter?
Ja, nee, ich glaube, die Sorgen sind noch nicht berechtigt. Klar, es waren jetzt zwei Niederlagen in Folge, 2x3-1, einmal gegen Union Berlin, jetzt gegen Leverkusen. Ich glaube, gegen Leverkusen kann man mal verlieren. Genau, die werden jetzt in der Winterpause auch alle wieder zu Kräften kommen. Die werden vielleicht auch auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Die haben ja ein bisschen Geld. Mal gucken, ob es da irgendwelche Kaderlücken gibt, die noch gefüllt werden müssen. Mhm. Aber die werden sich jetzt erholen, die werden taktisch an ein paar Dingen arbeiten, die werden an spielerischen Dingen arbeiten und dann werden die auch gestärkt aus der Winterpause hervorgehen. Und wenn man sich das Programm anschaut, dann kann es da richtig rund gehen. Also St. Pauli direkt nach der Winterpause, dann Freiburg, dann das Spiel gegen Bayern München, aber danach Heidenheim, Mainz, Köln und Wolfsburg.
Genau, ja.
Leipzig ist ein Top-Team, brauchen wir eigentlich nichts zu sagen. Leipziger sind in jedem Matchup sehr stark punkterelevant in Kickbase. Aber ich glaube, dass die Matchups und das Programm nach der Winterpause verdeutlichen nochmal. Also Leipziger Big Boys, die können einen richtigen Push geben, auch in Richtung Kickbase-Meisterschaft. Hm. Dann ein weiteres Top-Team, Bayer Leverkusen. Auch die steht eigentlich außer Frage. Da gibt es so viele richtig gute Punkte. Die haben wir ja eh alle auf dem Zettel. Aber auch da möchte ich einmal noch kurz aufs Programm eingehen. Die haben Stuttgart nach der Winterpause, dann Hamburg, Hoffenheim und Bremen. Also ich glaube, Hoffenheim und Stuttgart sind schwere Matchups. Oder zumindest mal Matchups auf Augenhöhe. Aber dann hast du halt die beiden Nordduelle am 17. und am 19. mit Hamburg und Bremen. Da können Leverkusener dann auch ganz gut punkten. Ich glaube, davor ist auch Champions League. Das heißt, da können wir dann auch so ein bisschen auf die zweite Reihe gehen. Aber das Leverkusen war einfach nur so eine Empfehlung, die eigentlich obvious war. Dann haben wir noch zwei Teams, die ganz unten zu finden sind, aktuell in der Bundesliga-Tabelle. Und das sind noch, genau, Mainz und Heidenheim. Angefangen mit Mainz, die ja jetzt auch einen Punkt in München geholt haben am vergangenen Spieltag. Also das ist aller Ehren wert. Und vielleicht macht das die Brust auch ein bisschen breiter. Mal schauen, was noch vor der Winterpause gegen St. Pauli passiert. Aber der Start in die Rückrunde sieht auch vielversprechend aus. Nach der Winterpause gegen Union Berlin, dann Heidenheim, dann Köln, dann Wolfsburg. Finde ich, sind auch allesamt Matchups, wo ich Mainz durchaus was zutraue. Gerade wenn sie in der Winterpause transfertechnisch nochmal nachgelegt haben, ein bisschen an sich gearbeitet haben, mit einem neuen Trainer dann auch selbstbewusster in die Rückrunde gehen. Und ja, also da sollte man auch Mainzer sich mal einpacken, die ja im Marktwert auch sehr, sehr günstig zu haben sind und dadurch sehr gut als Lückenfüller auch fungieren können. Und zu guter Letzt noch Heidenheim, die ich ausschließlich als günstige Filler mal mit reingenommen habe. Also Heidenheim ist natürlich ein Team, wo du nie die krassen Punkte erwarten kannst. Aber du kannst halt, wenn du budgettechnisch irgendwie einen Engpass hast, wenn du dir die Big Boys schon ins Team geholt hast, du musst halt irgendwo noch Kaderlücken füllen. Mhm. Finde ich, kann man einfach mal gucken, dass man sich so einen Heidenheimer noch reinholt. Irgendwie einen günstigen 3-4 Millionen Verteidiger von Heidenheim, die sind doch alle immer ganz solide. Denn nach der Winterpause geht's gegen Köln, die jetzt auch nicht gut in Form sind. Dann direktes Abstiegsduell da unten gegen Mainz. Das sind so zwei Spiele wirklich unmittelbar nach der Winterpause, die aus Heidenheimer Sicht durchaus ja gewinnbar sind, würde ich mal sagen. Oder wo zumindest mal auch punktetechnisch in Kickbase was gehen könnte. Also als Filler, ausschließlich als Filler, das nochmal richtig zu betonen, Heidenheimer in der Winterpause kann man machen.
Gib mir mal deine Einschätzung, Simon. Kickbase-Brille aus, Bundesliga-Brille an. Wer wird Vizemeister, wer wird Dritter?
Boah, ich glaube, Vizemeister wird schon Leipzig. Dadurch, dass die halt einfach keine Dreifachbelastung haben, können die sich voll auf die Liga konzentrieren und werden da auch auf Platz 2 finishen, bin ich felsenfest von überzeugt. Und dann die restlichen Champions-League-Plätze gehen für mich nach Leverkusen und Dortmund. Also eigentlich wird die Bundesliga-Tabelle sehr langweilig und erwartbar.
Okay. Ja, ich weiß noch nicht so, mit den jetzigen Doppelbelastungen, teilweise Dreifachbelastungen, hier so mit Dortmund so auf Platz 2 im Moment, wer weiß, ob das nicht vielleicht auch, je nachdem wie gut oder in Anführungsstrichen schlecht sie jetzt noch in der Champions League zum Abschneiden, dann nicht auch ruhiger wird mit so einer Doppelbelastung im Laufe der Rückrunde und sie sich dann nicht auch noch ganz auf das Treppchen konzentrieren. Also Leipzig sehe ich da noch nicht so safe auf dem Vizemeisterrang.
Nee, da ist die Qualität da oben ja auch zu gut. Also kleinste Wackler oder Dellen in der Saison, die werden eiskalt ausgenutzt. Und wenn du Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen und auch vielleicht noch Hoffenheim und Frankfurt als Konkurrenten hast um die Plätze, dann darfst du dir keinen Ausrutscher erlauben. Also da kann natürlich schon auch alles passieren. Aber mein Gefühl aktuell sagt mir, dass dann eher die Ausrutscher in der Rückrunde bei den anderen Teams sein werden.
Ja, okay.
Weil die halt irgendwie auch auf anderen Hochzeiten tanzen und Leipzig halt wirklich nur Bundesliga hat. Glaube ich, wird sich das auf Strecke dann schon noch zeigen, dass sie dann ja als Zweiter ins Ziel einlaufen werden.
Okay. Gut. Super Abschluss. Jetzt haben wir uns gegenseitig ein paar Duelle vorbereitet. Wie wollen wir vorgehen? Sollen wir uns abwechseln und immer so ein bisschen im Schnelldurchlauf, ein paar Worte dazu und dann los? Oder wie hast du es dir gedacht?
Ach, ich glaube, so alle am Stück wären, glaube ich, ganz lustig. Also starte gerne einfach mal und stell mir das ein oder andere Spielerduell und dann mache ich dasselbe mit dir.
Okay, gut. Dann pass mal auf, Junge. Also, ich bin jetzt so vorgegangen, ich habe mir die Duelle quasi, naja, sagen wir so, positionsbezogen rausgesucht. Ich habe dir ein Torwart-Duell rausgesucht und dann jeweils 3 Def-Duelle, 3 MF-Duelle und 3 Sturm-Duelle. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, erstes Duell, Grabara versus Baumann.
Ja. Also ich glaube, ich gehe mit Baumann. Ich bin Baumann-Fan. Der ist in Kickbase immer ein Garant.
Mhm. Auch wirklich, da tut sie auch gar nicht viel so, was die Schnitte angeht und den Marktwert und so. Ne? Das sind sehr ähnliche Positionen, die ich immer rausgesucht habe. Okay, alles klar. Nächstes Duell. Wir gehen in die Abwehr. Döki versus Zufall.
Das ist hart. Ich finde beide richtig, richtig gut. Mhm. Ich habe so ein ganz, ganz leichte Bedenken noch, dass Döki vielleicht im Winter den Abgang machen könnte, ja, weil ich glaube, der hat nur noch Vertrag bis Sommer. Genau. Und wenn ein gutes Angebot reinkommt, dann wird Union das sicherlich machen, weil soweit ich weiß, möchte er nicht verlängern und Döki im Sommer ablösefrei ziehen zu lassen, täte schon weh. Also entscheide ich mich für Zufall, weil ich einfach Sorge vor einem Wechsel habe bei Döki.
Gut, dass du es angesprochen hast. Sehr gut, sonst hätte ich es gemacht. Haben wir jetzt quasi nochmal in Erinnerung gebracht. So, nächste. Mainka versus Upamecano.
Ja, Upamecano.
Warum?
Ja, ist halt ein Bayern-Verteidiger, der schon die meiste Zeit auch spielen wird. Klar, er ist mal von Rotationen betroffen, aber das ist Jonathan Tah daneben auch. Hat den ein oder anderen Wackler nach wie vor drin, aber ist halt trotzdem Bayern-Verteidiger und wird einen dreistelligen Punkteschnitt machen. Mainka ist, glaube ich, jetzt bei 96, auch kurz vor den 100 im Schnitt. Aber ist halt Heidenheim. Nee, da muss ich mich immer für einen Bayern-Verteidiger entscheiden.
Mhm. Okay, alles klar. Nur mal so zur Info. Upa, 121er Schnitt, 1343. Mainka ein 94er Schnitt, 1314. Dann siehst du schon, ne, dadurch, dass die Rotation voll reinscheppert bei Upa, sind sie zwar ähnlich in den Gesamtpunkten, kostet das Dreifache so ein Upa im Vergleich zu einem Mainka. Ne? Der Schnitt ist natürlich deutlich höher, ist klar, mit fast 30 Punkten mehr. Aber, boah, ich weiß nicht, ob diese Rotation da jetzt gestoppt wird in der Rückrunde bei so einem Upa. Also es, ja, leichte Vorteile sehe ich auch bei Upa.
Es ist auf jeden Fall knapper, als man denkt.
Und ja, das genau.
Das ist schon irritierend.
Exakt.
Wenn man von Heidenheim und Bayern spricht, ne, ja, dass man da ja kurz drüber nachdenkt oder auch länger und eigentlich zum Ergebnis kommt, oh, beide haben nahezu dieselbe Gesamtpunktzahl. Also ob du jetzt eine Mainka in der Hinrunde gehabt hättest oder ein Upa, hätte sich punktetechnisch kaum bemerkbar gemacht. Das ist schon komisch.
Das stimmt. Nächstes Duell. Dein Liebling Kabak versus Süle.
Wer von den beiden sichert sich einen Startplatz und wird vielleicht auch mal Stammspieler im Laufe der Rückrunde? Spannende Frage. Ich glaube, ich gehe mit Kabak, weil ich glaube, dass Kabak jetzt so in der Winterpause auch nochmal weiter an seiner Fitness arbeiten wird. Die Spiele zuletzt, gerade auch das Startelf-Spiel von ihm, wo er getroffen hat, sah schon sehr gut aus. Irgendwie sagt mir mein Gefühl nach wie vor, dass er diesen Ranac aus der Innenverteidigung verdrängen wird. Also ich gehe mit Kabak. Bei Süle ist mir in der Innenverteidigung zu viel los. Du hast Nico Schlotterbeck gesetzt, du hast Anton gesetzt und dann hast du Anselmino, du hast Emre Can, du hast Benzebaini, der in der Dreierkette hinten spielen kann, du hast Süle. Da ist mir zu viel los, zu viel Rotation, zu viel Konkurrenz und ich glaube nicht, dass sich Süle da auf Strecke durchsetzen wird.
Wir gehen ins Mittelfeld. Leipzig-Duell. Diomande versus Baumgartner.
Nee, muss ich mit Baumgartner gehen. Ich bin ein riesen Diomande-Fan, aber ich glaube, dass Diomande dann schon auf Außen noch zu viel Konkurrenz hat. Du hast dann Nusa, einen Bakayoko, der vielleicht in der Rückrunde auch nochmal angreifen möchte. Du hast einen Gumis, der ja jetzt auch gegen Leverkusen starten durfte, der auch zuletzt von Ole Werner gelobt wurde. Und ich glaube, Baumgartner, der ist schon zum unverzichtbaren Eckpfeiler geworden unter Ole Werner. Ich glaube, den wird er nicht so ohne weiteres mal rausnehmen. Also gehe ich mit Baumgartner.
Mhm. Nächste Duell. Leveling versus Metscher.
Auch ein geiles Duell. Ich muss mich schweren Herzens gegen Leveling entscheiden, obwohl ich ein sehr großer Fan von ihm bin, gerade auch in Kickbase. Halte ich eine ganze Menge von ihm.
Ja.
Ich gehe mit einem Matcher.
Okay. Vier haben wir noch. Eggestein versus Prömel.
Grisha Prömel.
Ja.
Hoffenheim-Bonus. Geiler Spieler, auch torgefährlich. Also der kann auch sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß Tore erzielen. Glaubt man kaum. Man denkt eher, dass der so ein Box-to-Box-Sechser ist, so in der Richtung. Aber der hat schon auch Qualitäten am Ball. Ich glaube, die wird er in der Rückrunde auch noch weiter zeigen können.
Gut, wir gehen in den Sturm, bleiben in Hoffenheim, internes Duell Aslani versus Lemperle.
Lemperle. Ich habe irgendwie das Gefühl jetzt auch über die letzten Wochen in der Hinrunde, dass Lemperle der etwas gesetztere Spieler ist. Also Aslani schon deutlich mehr rausrotiert und eher als Joker gekommen zuletzt. Und Lemperle eigentlich immer in der Startelf gestanden. Ich glaube, ja, das wird auch in der Rückrunde vorerst so bleiben. Und deshalb Lemperle macht mehr Punkte dann als Aslani unterm Strich.
Burkhardt versus Romulo.
Boah, du stellst mir echt taffe Duelle. Romulo. Leipzig-Bonus, wenig Rotation, gute Mitspieler um sich herum. Burkhardt immer wieder auch verletzt, angeschlagen. Rotation bei Frankfurt. Ich muss mich für Romulo entscheiden.
Und das letzte Duell. Adeyemi versus Amura.
Ja. Wie viele Spiele wird Amura am Anfang der Rückrunde verpassen aufgrund des Afrika-Cups? Das ist hier die Frage. Und genau. Kann Adeyemi diese Spiele ausnutzen, um Punkte, sich einen Punktebonus zu erspielen im Vergleich? Das ist wirklich schwer zu predikten, weil Adeyemi ja zuletzt auch nicht so gut performt hat.
Und auch immer mal wieder von Rotation betroffen ist und Co. Ne?
Ja. Ey, ich mach was Verrücktes vielleicht und ich gehe mit Amura. Ich glaube, dass Amura, wenn er vom Afrika-Cup zurückkommt, richtig geil bei Wolfsburg performen wird. Von Wolfsburg bin ich sowieso überzeugt, wie ihr alle schon gemerkt habt in den letzten Wochen. Und ich glaube, Amura, der wird eine gute Rückrunde spielen.
Okay.
Dann drehen wir den Spieß mal um. Und ja. Ich muss direkt mit einem Leverkusen-Duell anfangen.
Ah ja.
Und frage dich, Melo, Aleix García oder Grimaldo?
Oh. Schweren Herzens Aleix García. Wir haben es ja uns auch schon selbst beantwortet. Ne? Grimaldo einfach auch jetzt wirklich Ausfälle, die wirklich schmerzen. Und wenn sie, also wenn er ausfällt, dann schmerzt es ja wirklich. Ne? Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da auch einfach nicht gegeben. Deswegen ganz klar Aleix García.
Okay, ja, nachvollziehbar, wirklich. Nächstes Duell, Claude Maurice oder Paul Nebel?
Oh, da gehe ich wirklich eher mit dem Augsburg-Bonus, zumindest Stand jetzt, aber auch die Perspektive, dass Augsburg sich da durch den Trainerwechsel jetzt doch deutlich gefangen hat und auch mehr Upside sich jetzt auch erarbeitet, die nächsten Spiele im Vergleich zu Mainz. Ich gehe mit Claude Maurice.
Ja, habe ich auch, also ich habe mich auch so entschieden. Irgendwie Claude Maurice jetzt bei Augsburg, mit dem Programm auch, neuer Trainer. Ja. Ich glaube, das kann ganz gut werden. Hat er gestern gegen Bremen auch ein Tor geschossen. Oder nee, nicht gestern, am vergangenen Wochenende. Und das wurde ja aberkannt. Also da wurde er dann auch um den Torerfolg gebracht. Mbangula gegen Adam Lozek.
Alter, ich hau dir da richtig geile Duelle rein und du kommst mit solchen Müllis da um die Ecke.
Ja, aber das muss ja auch sein. Hier so die Low-Budget-Spieler, da wo man wirklich dann Entscheidungen treffen muss.
Da wird wahrscheinlich bei Mbangula mehr Spielzeit rumkommen als bei Lozek. Da sehe ich nichts bei ihm. Deswegen gehe ich mit Mbangula.
Okay. Jetzt, Melo, schnall dich an.
So, bin ich.
Vorletztes Duell. Said El Maradona. El Mala, sorry. Gegen Lennart Messi, Lennart Karl.
Ja, ganz klar, Lennart Karl. Übrigens an dieser Stelle, wir machen morgen nochmal eine nächste Episode. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es einen zweiten Geschenkekorb unterm Baum für euch. Da gehen wir nämlich eine Squad-Builder-Special-Episode einmal durch. Ah, was haben wir mit unseren Squad-Builder-Episoden aus dem Sommer veranstaltet? Ja, da machen wir kurz ein Zwischenfazit. Und wir bereiten euch mit einem Squad-Builder-Special auf die Rückrunde vor. Und da hat jeder von uns wieder eine Aufgabe bekommen, ein Team zusammenzustellen. Und da wird bei mir zumindest und Lennart Karl eine sehr, sehr große Rolle spielen. Deswegen gehe ich ganz klar mit Lennart Karl. El Mala ist El Minus geworden. Und das liegt aber wahrscheinlich daran, weil ich ihn gekauft habe in der Content Creator League. Und seitdem man performt er gar nicht mehr. Also von daher gehe ich mit Leonard Karl.
Ja, boah. Ich
wird deutlich mehr Spielzeit bekommen bei Bayern jetzt auch durch die ganze Rotationsgeschichte da in der Rückrunde. Also.
Der hat schon viel gespielt, auch in den letzten Wochen, ne?
Ja.
Der Company ist schon ein Riesenfan von dem. Und ja, der performt halt immer. Der liefert Scorer um Scorer.
Ja.
Schon echt Respekt. Aber ey, Mana natürlich auch echt ein geiler Baller. Aber ja, da dann auch so ein bisschen Teampunkte spielen da schon auch mit rein. Ja.
In einem anderen Team auf jeden Fall. Aber das hat was mit Köln zu tun, leider. So,
jetzt dann gibt's genau, das letzte Duell ist noch ein Mittelfeldduell unter an und für sich Topspielern. Und das ist Angelo Stiller gegen Alexander Pavlovic.
Oh, auch stark. Stiller, weil er nun mal jetzt auch schon aktuell Top 25 ist, höchstwahrscheinlich auch bleiben wird, wie wir es gehört haben. Und mehr Spielzeit natürlich bei ihm auch vom Laster fällt als bei Pavlovic und diesem ganzen Hin und Her und er oder Goretzka und. Diese Bauchschmerzen da, das ist mir auch einfach zu viel. Ähnlichen Schnitt, glaube ich, ne? Aber ich bleib bei der aktuellen Tabellenkonstellation, was die Top-Punkte angeht und gehe mit Stiller.
Sehr gut. Das ist doch ein super Abschluss, Melo, oder?
Tipptopp. Sehr schön. Dann, Leute, freut euch, wie gesagt, auf die Episode morgen. Da werden wir dann auch nochmal so zu Beginn vielleicht auch noch in Richtung Sleeper und Gamble-Spieler zur Winterpause euch nochmal ein bisschen was mitgeben. Und auf jeden Fall ein Team von Simon und ein Team von Melo, auf das ihr euch dann wirklich, ich mag mich da auch aus dem Fenster lehnen, verlassen könnt. Simon, verlass du dich mal darauf, dass wir morgen die nächste Episode dann aufzeichnen. Ich freue mich auf dich. Lass es dir schmecken heute. Es gibt Reste essen bei uns. Das ist halt der Klassiker. Ne? Und mal sehen, wie es uns morgen geht. Wir hören uns. Mach's gut.
Ich freue mich drauf. Mach's gut.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.